Rainer, lies mal vor.
Kapitel 18. Der dritte Anfall. Nun, da dieser Schatz das zukünftige Glück dessen sichern konnte, den der Abbé wirklich wie seinen Sohn liebte, hatte er in seinen Augen einen doppelten Wert. Jeden Tag redete er davon und setzte Dantès auseinander, was ein Mensch in unseren Zeiten mit einem Vermögen von 13 bis 14 Millionen seinen Freunden Gutes tun könnte. Dann verfinsterte sich Dantès' Antlitz, denn sein Racheschwur trat vor sein Inneres und er bedachte, wie viel Schlimmes in unseren Zeiten einen Mensch mit einem Vermögen von 13 bis 14 Millionen seinen Feinden zuzufügen vermöchte. Der Abbé kannte die Insel Monte Cristo nicht, aber Dantès kannte sie. Er war oft an dieser Insel vorübergekommen, die 25 Meilen von Pianosa zwischen Korsika und der Insel Elba liegt, und einmal hatte er da selbst auch angehalten. Die Insel ist völlig öde. Sie ist ein fast regelmäßiger Felskegel vulkanischen Ursprungs. Dantès entwarf Faria einen Plan der Insel und Faria gab Dantès Ratschläge über die Mittel, wie er den Schatz am sichersten auffinden könnte. Aber Dantès war bei weitem nicht so enthusiastisch und vertrauensvoll wie der Greis. Allerdings hatte er sich nun überzeugt, dass Faria kein Verrückter war, und die Art, wie er die Entdeckung gemacht hatte, der zufolge man ihn für einen Wahnwitzigen hielt, vermehrte noch seine Bewunderung für ihn. Er konnte jedoch nicht glauben, dass das vergrabene Gut, wenn überhaupt jemals, jetzt noch vorhanden sei. In dieser Zeit traf die beiden Unglücklichen ein neues Unglück. Die Galerie am Rande des Meeres, die seit langer Zeit einzustürzen drohte, war wieder aufgebaut worden. Man hatte die Schichten wiederhergestellt und mit Felsblöcken das von Dantès bereits halb gefüllte Loch verstopft. Ohne diese Vorsichtsmaßregel wäre ihr Unglück noch viel größer gewesen, denn man hätte ihren Entweichungsversuch entdeckt und sie unzweifelhaft getrennt. »Sie sehen«, sagte Dantès mit sanfter Traurigkeit, »dass mir Gott sogar das Verdienst dessen, was Sie meine Ergebenheit für Sie nennen, nehmen will. Ich habe Ihnen versprochen, ewig bei Ihnen zu bleiben, und es steht mir nun nicht mehr frei, mein Versprechen zu halten. Ich werde den Schatz ebenso wenig haben wie Sie, denn weder ich noch Sie sollen von hier wegkommen. Übrigens, mein wahrer Schatz, Freund, der mir unter den düsteren Mauern dieses Gefängnisses zuteil ward, ist Ihre Gegenwart, unser tägliches 5- bis 6-stündiges Beisammensein. Es sind die Verstandesstrahlen, die Sie in mein Gehirn ergossen, es sind die Sprachen, die Sie in meinen Geist gepflanzt haben. Damit haben Sie mich reich und glücklich gemacht. Glauben Sie mir und trösten Sie sich. Dies ist für mich mehr wert als Tonnen Goldes und Kisten voll Diamanten. Sie so lange als möglich bei mir zu haben, Ihre beredte Stimme zu hören, meinen Geist zu schmücken, mein Gemüt zu stählen, mich zu großem fähig zu machen für den Fall, dass ich je frei werde. Das ist mein Vermögen und jedenfalls kein eingebildetes, wie vielleicht Ihr Schatz. Ich habe es wirklich von Ihnen erworben, und alle Fürsten der Erde vermöchten es mir nicht zu entreißen. Die darauffolgenden Tage waren für die Leidensgenossen, wenn nicht gerade glückliche, so doch kurzweilige Tage. Faria, der so lange Zeit das tiefste Stillschweigen über den Schatz beobachtet hatte, kam, wie gesagt, jetzt bei jeder Gelegenheit darauf zu sprechen. Er blieb, wie er es vorhergesehen, am rechten Arm und am linken Beine gelähmt und verlor beinahe jede Hoffnung, jemals wieder davon Gebrauch machen zu können. Aber er träumte beständig für seinen jungen Gefährten entweder von einer Befreiung oder einer Entweichung, und er ergötzte sich daran für ihn. Aus Furcht, das Papier könnte eines Tages verloren gehen, nötigte er Dantès, die Aufschrift auswendig zu lernen. Zuweilen gingen ganze Stunden damit hin, dass Faria Dantès Lehren gab, die ihm am Tage seiner Freiheit ersprießlich sein konnten. In einer Nacht, erwachte Edmond plötzlich und glaubte, seinen Namen gehört zu haben. Er öffnete die Augen und suchte, die dichte Finsternis zu durchdringen. Sein Name, oder vielmehr eine klagende Stimme, die sich mühte, seinen Namen auszusprechen, drang an seine Ohren. Er erhob sich angstvoll in seinem Bett und horchte. Die Klagelaute kamen aus dem Kerker seines Gefährten. »Großer Gott«, murmelte Dantes, »sollte es?« Und er rückte sein Bett ab, zog den Stein heraus, eilte in den Gang und gelangte zu dem entgegengesetzten Ende. Die Platte war aufgehoben. Bei dem Schimmer der flackernden Lampe, von der wir früher gesprochen haben, sah Edmond den Greis bleich, noch stehend und sich an dem Holze seines Bettes anklammernd. Seine Züge waren verstört durch die Dantes bereits bekannten Symptome, die ihn so sehr erschreckt hatten, als er sie zum ersten Mal wahrnahm. »Nun, mein Freund«, sagte Faria gelassen, »nicht wahr? Sie begreifen, und ich brauche Ihnen nichts zu erklären.« Edmond stieß einen schmerzlichen Schrei aus, stürzte völlig den Kopf verlierend nach der Tür und rief um Hilfe. Faria hatte noch die Kraft, ihn am Arme zurückzuhalten. »Still«, sagte er, »oder Sie sind verloren. Wir wollen nur an Sie denken, mein Freund, um Ihre Gefangenschaft erträglich oder Ihre Flucht möglich zu machen. Sie bräuchten Jahre, um all dies wiederherzustellen, was ich hier gefertigt habe und was auf der Stelle zerstört würde, wenn unsere Wächter von unserem Einverständnis Kenntnis erhielten. Seien Sie übrigens unbesorgt, mein Freund. Das Gefängnis, das ich verlasse, wird nicht lange leer bleiben. Ein anderer Unglücklicher wird meinen Platz einnehmen. Diesem anderen werden Sie wie ein rettender Engel erscheinen. Vielleicht ist er jung, stark und geduldig wie Sie und kann Sie in Ihrer Flucht unterstützen, während ich Sie hindere. Sie werden nicht mehr einen halben Leichnam an sich gefesselt haben, der alle Ihre Bewegungen lähmte. Gott tut offenbar endlich etwas für Sie. Er gibt Ihnen mehr, als er Ihnen nimmt, und es ist Zeit, dass ich sterbe.« Edmond vermochte nur, die Hände zu falten und auszurufen, »Oh, mein Freund, schweigen Sie!« Dann raffte er seinen gesunkenen Mut wieder zusammen und sagte, »Oh, ich habe Sie bereits einmal gerettet, und ich werde Sie gewiss noch einmal retten.« Er hob den Fuß des Bettes auf und zog die von dem roten Saft noch halbvolle Flasche hervor. »Sehen Sie, es ist noch von dem rettenden Trank übrig. Geschwind, sagen Sie mir, was ich zu tun habe.«
»Es ist keine Hoffnung mehr vorhanden«, erwiderte Faria den Kopf schüttelnd. »Doch gleich viel. Gott will, dass der Mensch, den er geschaffen hat und in dessen Herz er die Liebe zum Leben so tiefe Wurzeln schlagen ließ, alles tue, was er vermag, um dieses zuweilen so peinliche, stets aber so teure Dasein zu erhalten.«
»Oh, ja, ja«, rief Dantes, »und ich werde Sie retten.«
»Wohl, versuchen Sie es. Die Kälte übermannt mich. Ich fühle, wie das Blut meinem Gehirn zuströmt. Der furchtbare Schauder, der meine Zähne klappern lässt und meine Knochen auseinanderzureißen scheint, beginnt an meinem Körper zu rütteln. In 5 Minuten wird das Übel ausbrechen. In 1/4 Stunde bin ich eine Leiche.« »Oh«, rief Dantes, das Herz von Schmerzen zerrissen. »Sie machen es wie das erste Mal, nur warten Sie nicht so lange. Alle Federn des Lebens sind schon mächtig abgenutzt, und der Tod«, fuhr er auf seine gelähmten Glieder deutend fort, »wird nur noch die halbe Arbeit haben. Sehen Sie, nachdem Sie mir 12 Tropfen statt 10 eingeflößt, dass ich nicht zu mir komme, so flößen Sie mir den Rest ein. Nun tragen Sie mich auf mein Bett, denn ich vermag nicht mehr zu stehen.«
Edmond nahm den Greis in seine Arme und legte ihn auf sein Bett.
»Mein Freund«, sagte Faria, »einziger Trost meines elenden Lebens, den mir der Himmel ein wenig spät gegeben, aber dennoch gegeben, als ein unschätzbares Geschenk,
wofür ich ihm danke. In dem Augenblick, wo wir uns für immer trennen, wünsche ich Ihnen alles Glück, alles Wohlergehen, das Sie verdienen, mein Sohn. Ich segne Sie. Der junge Mann warf sich auf die Knie und stützte den Kopf an das Bett des Greises. Hören Sie wohl, was ich Ihnen in diesem Augenblick sage. Der Schatz der Spada ist vorhanden. Gott lässt vor meinen Augen alle Hindernisse schwinden. Ich sehe ihn im Hintergrund der zweiten Grotte. Meine Augen durchdringen die Tiefe der Erde und sind geblendet von so viel Reichtümern. Wenn Ihnen die Flucht gelingt, so erinnern Sie sich, dass der alte Abb, den die ganze Welt für verrückt hielt, es nicht war. Eilen Sie nach Monte Cristo. Benutzen Sie unser Vermögen. Sie haben genug gelitten. Eine heftige Erschütterung unterbrach den Greis. Dantes richtete den Kopf auf und sah, wie seine Augen rot unterliefen. Es war, als stiege eine Blutwoge aus seiner Brust nach seiner Stirn auf.
»Gott befohlen«,
murmelte der Greis, indem er krampfhaft nach der Hand des jungen Mannes griff.
»Gott befohlen.«
»Oh, noch nicht, noch nicht«, rief Dantes. »Oh, mein Gott, verlass uns nicht, steh mir bei!«
Und mit einer letzten Anstrengung, wobei er alle seine Kräfte zusammenraffte, sich erhebend, stieß der Abb seine letzten Worte hervor.
»Monte Cristo! Vergessen Sie Monte Cristo nicht!«
Danach fiel er auf sein Bett zurück. Die Krise war furchtbar. Als Dantes glaubte, es sei Zeit, drückte er die Zähne auseinander, die weniger Widerstand boten als das erste Mal, zählte 12 Tropfen und wartete. Die Phiole enthielt ungefähr noch das Doppelte von dem, was er eingeflößt hatte. Er wartete 10 Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Nichts rührte sich. Zitternd, mit starrem Haar und von kaltem Schweiß bedeckter Stirn, zählte er die Sekunden an den Schlägen seines Herzens. Er dachte, nun sei der Augenblick gekommen, um den letzten Versuch zu machen, und flößte ihm den ganzen Trank ein. Das Mittel brachte eine galvanische Wirkung hervor. Ein heftiges Zittern schüttelte die Glieder des Greises. Seine Augen öffneten sich. Er stieß einen Seufzer aus, der einem Schrei glich. Dann kehrte der bebende Körper allmählich zur Unbeweglichkeit zurück. Die Augen allein blieben offen. Eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden vergingen. Während dieser bangen Zeit fühlte Edmond, wie nach und nach das immer dumpfere und schwächere Schlagen dieses Herzens erlosch. Endlich lebte nichts mehr. Das letzte Beben des Herzens hörte auf, das Gesicht wurde bleifarbig, die Augen blieben offen, aber der Blick verglaste sich. Es war 6 Uhr morgens. Der Tag fing an zu grauen und sein matter Strahl ließ das sterbende Licht der Lampe erbleichen. Seltsame Lichter zogen über das Antlitz des Leichnams hin und gaben ihm von Zeit zu Zeit einen Anschein von Leben. Solange dieser Streit zwischen Tag und Nacht währte, konnte Dantes noch zweifeln. Aber sobald der Tag gesiegt hatte, begriff er, dass er mit einer Leiche alleine war. Da bemächtigte sich seiner ein heftiger, unüberwindlicher Schrecken. Er löschte die Lampe aus, verbarg sie sorgfältig und entfloh, indem er die Platte so gut als möglich wieder über seinem Haupt einzufügen suchte. Es war höchste Zeit, denn der Kerkermeister kam unmittelbar nach ihm. Dantes erfasste nun eine unsägliche Ungeduld zu erfahren, was in dem Kerker seines Freundes vorgehe. Er kehrte in den Gang zurück und kam zur rechten Zeit, um die Stimme des Schließers zu hören, der nach Hilfe rief. Bald traten die anderen Schließer ein, dann vernahm man den schweren Tritt der Soldaten. Hinter den Soldaten kam der Gouverneur. Edmond hörte das Geräusch des Bettes, auf dem man den Leichnam hin und her bewegte. Er hörte, wie der Gouverneur Befehl gab, ihm Wasser ins Gesicht zu spritzen, und als er sah, dass der Gefangene bei der Benetzung nicht zu sich kam, den Arzt holen ließ. Der Gouverneur entfernte sich, und einige Worte des Mitleids mit spöttischem Lachen vermischt drangen zu dem Ohr des Lauschers.
»Seht ihr«, sagte der eine, »der Narr hat sich zu seinen Schätzen begeben. Glückliche Reise!«
»Mit all seinen Millionen wird er nicht einmal ein Leintuch bezahlen können«,
sagte der andere.
»Oh«, versetzte ein Dritter, »die Leintücher vom Kastell If kosten nicht viel.«
»Vielleicht wird man einigen Aufwand für ihn machen«,
sagte der, welcher zuerst gesprochen hatte.
»Es wird ihm vielleicht die Ehre des Sackes zuteil werden.«
Bald erloschen die Stimmen und es kam Edmond vor, als ob die Leute die Zelle verließen. Er wagte es jedoch nicht hineinzugehen, denn man konnte einen Schließer zur Bewachung des Toten zurückgelassen haben. Nach Verlauf einer Stunde belebte sich die Stille durch ein Geräusch, das bald zunahm. Es war der Gouverneur, der vom Arzte und mehreren Offizieren begleitet zurückkehrte. Es wurde wieder einen Augenblick still. Der Arzt näherte sich offenbar dem Bett und untersuchte den Leichnam. Bald begannen die Fragen. Der Arzt schilderte das Leiden, dem der Kranke unterlegen war, und erklärte ihn für tot. Fragen und Antworten wurden mit einer Gleichgültigkeit gemacht, die Dantès empörte. Es schien ihm, als müsste die ganze Welt für den armen AB einen Teil der Zuneigung fühlen, die er für ihn hegte.
»Was Sie da sagen, tut mir leid«, sagte der Gouverneur in Erwiderung auf die Todeserklärung. »Er war ein sanfter, harmloser und durch seine Narrheit belustigender Gefangener. Nicht wahr? Sie haben sich nie über ihn zu beklagen gehabt«, fragte er den Schließer, der dem AB die Lebensmittel zu bringen beauftragt gewesen war.
»Nie, Herr Gouverneur«, antwortete dieser. »Nie, gar nie. Ich habe ihm immer gerne zugehört, wenn er mir früher Geschichten erzählte. Als meine Frau krank war, hat er mir sogar ein Rezept gegeben, das sie heilte.«
»Haha«, rief der Arzt, »ich wusste nicht, dass ich es mit einem Kollegen zu tun hatte.«
»Ich hoffe, Herr Gouverneur«, fügte er lachend hinzu, »Sie werden ihn standesgemäß bestatten.«
»Ja, ja, seien Sie unbesorgt. Er soll anständig in dem neuesten Sack, den man finden kann, begraben werden.«
Neues Kommen und Gehen ließ sich vernehmen. Einen Augenblick nachher drang ein Geräusch wie von Leinwand, die aneinander gerieben wird, an Dantès' Ohr. Das Bett krachte auf seinen Federn. Ein schwerer Tritt wie der eines Mannes, der eine Last aufhebt, drückte auf die Platte. Dann krachte das Bett abermals unter der Last, die man ihm zurückgab.
»Heute Abend«, sagte der Gouverneur, als man damit zu Ende war.
»Soll man bei dem Toten wachen?«, fragte der Schließer.
»Warum?« »Man schließe den Kerker, als ob er noch lebte.«
Hierauf entfernten sich die Schritte. Die Stimmen wurden schwächer. Das Geräusch der Tür mit ihrem knarrenden Schloss und ihren ächzenden Riegeln ließ sich vernehmen. Ein Stillschweigen, düsterer als das der Einsamkeit, ergriff alles, selbst die erstarrte Seele des jungen Mannes. Dann hob er sacht die Platte mit seinem Kopf auf und warf einen forschenden Blick in die Zelle. Sie war leer.